chaque plaisir et l'honneur de vous présenter Wolfgang Herrmann, qui va lire des extraits de son livre Abschied ohne Ende. Wolfgang Herrmann wird aus seinem Buch Abschied ohne Ende, Adieu sans fin en français, vorlesen. C'est une véritable première, c'est le premier livre de Wolfgang, traduit en français. C'est le premier Buch, das von Wolfgang Herrmann übersetzt wurde ins Französische. Also, das ist auch eine schöne Gelegenheit, ihn hier empfangen zu dürfen. Quelques dates biographiques. Wolfgang Herrmann, il est né en 1961 à Bregenz, dans le Vorarlberg. On a des Fribourgeois ici, je pense que vous connaissez bien. C'est pas très loin de Fribourg, en Breisgau. En Autriche, dans l'Ouest depuis. Also, er ist 1961 in Bregenz geboren, in Vorarlberg, in Österreich. Il a étudié la philosophie et la littérature allemande à Vienne, avant de devenir écrivain à l'âge de 26 ans, très tôt. Avec un livre qui a eu beaucoup de succès, Das schöne Leben, paru chez Hansa. Also ist sehr früh schon freier Schriftsteller geworden. Mit 26 hat er Das schöne Leben bei Hansa veröffentlicht. Il a reçu le prix de la Fondation Jürgen Pontor pour le meilleur début littéraire de l'année. Also für dieses Buch hat er 1987 den Preis der Jürgen Pontor Stiftung gewonnen für das beste Debüt des Jahres. Son œuvre est très abondante. Il y a 20 livres, 27, pour l'instant, à peu près.
Peut-être pas vraiment.
Son œuvre est abondante et très très hétéroclite, d'une grande variété de tons et de styles. Son werk est überaus umfangreich et sehr facettenreich auch. Il est composé de cycles romanesques, de récits, de recueils de poèmes, de pièces radiophoniques, de pièces de théâtre. Des récits de voyages et de portraits des villes, de Paris par exemple, pour lesquels il a reçu de nombreux prix, par exemple le Anton Wilkens Preis. Also sein Werk ist sehr, sehr umfangreich, wie gesagt. Man findet darin Romane, Erzählungen, Gedichtbände, Hörspiele, Theaterstücke, Reiseerzählungen und Städteporträts, für die er vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Anton Wilkens Preis der österreichischen Industrie. Wolfgang Herrmann, il est un vrai nomade de la forme, mais il est aussi un vrai nomade tout court. Il a vécu un peu partout, à Berlin, à Tokyo, à Paris, à Aix-en-Provence. Est-ce que j'ai vu quelque chose? En Tunisie aussi. Also er ist ein Nomade der Form, aber auch ein Nomade im engeren Wortsinn. Er hat ein bisschen überall gelebt, also er hat in Tokio, in Berlin, in Tunesien, Sizilien, Paris längere Zeit und auch in Aix-en-Provence gelebt. Aktuell hat sich der Kreis ein bisschen reduziert. Er wohnt in Dornbirn und in Wien. Il réside actuellement à Dornbirn et à Vienne. Le livre Abschied ohne Ende est paru en 2012 chez Langemüller à Munich. Commence par un événement terrible, vraiment tragique. Un homme, un père célibataire, pénètre dans la chambre de son fils de 17 ans. Il le trouve mort dans son lit. Il n'avait pas vraiment de signes d'une maladie grave, juste un peu de fièvre. Le père ne comprend pas, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Dans le livre, c'est « Mais c'était impossible, ce ne pouvait être vrai. Après tout, il ne s'agissait que d'une grippe, d'une simple fièvre. Un jeune homme n'y succombe pas. » Also dieses Buch, 2012, bei Langemüller, zunächst erschienen, beginnt mit einem sehr, sehr tragischen Ereignis. Ein alleinerziehender Vater geht in das Zimmer seines Sohnes und er findet ihn dort tot im Bett liegend. Es gab nicht wirklich Anzeichen für eine ernste Erkrankung, nur ein bisschen Fieber. Der Vater versteht nicht, kann gar nicht verstehen, was hier passiert ist. Es heißt im Buch, aber es konnte ja nicht sein, es durfte nicht sein. Es war doch nur eine Grippe, es war nur Fieber. Daran stirbt ein junger Mensch nicht. La stupeur est suivie par le froid et par la sensation d'une impuissance totale. On est au plus proche de lui alors qu'il essaie de surmonter le chagrin en se souvenant des moments passés avec son fils. Il n'est pas complètement seul dans cette tentative. Il y a aussi la mère du fils. Le fils s'appelle Fabius. Il y a aussi les amis du fils, la copine du fils. Très très lentement, le narrateur construit, dessine un cercle intime autour du deuil, du souvenir. Also auf diese Fassungslosigkeit angesichts des Todes folgt das Entsetzen und das Schrecken und das Gefühl der absoluten Ohnmacht. Man folgt dem Protagonisten in die tiefsten Tiefen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und wir sind ganz nahe bei ihm, wenn er versucht, mit dem Unvorstellbaren irgendwie umzugehen, irgendwie dieses Ereignis zu verarbeiten. Und zwar indem er sich an die Momente erinnert, die er gemeinsam mit seinem Sohn verbracht hat. Er ist dabei nicht ganz allein. Es gibt auch die Mutter des Sohnes, also die ehemalige Lebensgefährtin des Erzählers, die Freunde von Fabius, so heißt der Sohn, und auch seine Freundin. C'est bien évidemment un livre incroyablement triste, mais aussi un livre très très poétique, vous allez voir. Très beau, très lumineux, ça peut être surprenant. Wolfgang Herrmann essaie de préserver toujours un peu d'espoir, de consolation et même le choix du livre. Es ist ein sehr, sehr trauriges Buch, aber auch, und es ist ein sehr, sehr poetisches Buch, ein sehr, sehr schönes Buch und, was überraschend ist, ein sehr helles Buch, in dem immer wieder Trost, Hoffnung und Lebensfreude, fast schon von Lebenshunger, leuchtend aufblitzen. Zu den Reaktionen, le livre a reçu en Allemagne et en Autriche un très bon accueil critique. La même chose avec la traduction d'Olivier Lay chez Verdier. Il y a des critiques positives partout, de Télérama à Libération. Il y a même des émissions de télé qui parlent de ce livre. Also das Buch hat schon in Deutschland und Österreich sehr positive Reaktionen hervorgerufen. Dasselbe, fast noch mehr, ist auch in Frankreich passiert. Mit der Übersetzung von Olivier Lelay. Also alle Medien haben, also sehr viele wichtige Medien haben davon gesprochen, von Télérama bis Libération. Es gibt auch Fernsehsendungen darüber, Arte zum Beispiel war etwas. Nur ein Zitat, Pierre Desus écrit dans Le Monde des Livres: Il est des livres qu'on ne souhaite à personne de devoir écrire. Mais s'il n'était pas écrit, il manquerait. Des livres si justes, si simples, si brefs, qu'on voudrait dire une seule chose. Lisez-les et vous verrez, vous sentirez, vous comprendrez. Et plus loin, on ne peut qu'admirer la force des phrases et de la traduction qui savent saisir ce vertige. Also, nur ein Beispiel. Pierre Desus hat in Le Monde des Livres geschrieben, bei manchen Büchern wünscht man niemandem, dass er sie schreiben muss. Aber gäbe es sie nicht, würden sie fehlen. Bücher, die so stimmig, so einfach, so knapp sind, dass man nur eines sagen möchte. Lesen Sie sie und Sie werden sehen, fühlen, verstehen. Und weiter, man kann nur Bewunderung aufbringen für die Kraft der Sätze und ihre Übersetzung, die in der Lage sind, diesem schwindelerregenden Taumel Herr zu werden. Je te laisse la parole, Wolfgang, pour nous lire quelques extraits en allemand. Ich überlasse dir das Wort, um uns etwas vorzulesen aus diesem Buch. Das werden die Kapitel 1, 11, 12 sein und auf Französisch dann 13 und 14.
Merci beaucoup, Romain, de cette introduction passionnante et touchante. Et en plus d'avoir organisé et initié cette soirée et ce voyage de lecture ici, c'est un grand honneur et un grand plaisir. Et merci au Goethe-Institut et à toutes les autres institutions et et qui ont fait possible cette soirée. Et aussi au public qui vous prenez le temps de venir ici. Alors, je vais vous présenter trois chapitres brefs en allemand. Excusez mon français un peu fait à la main, ça ressemble un peu du bricolage, mais j'essaie de me débrouiller en français. Vom Garten ging ein eigenes Licht aus, als leuchte jedes einzelne Blatt von innen. In den Baumkronen und Büschen öffneten sich Zwischenräume, die den Sommer über verborgen waren. Über allem lag ein Zögern, eine Langsamkeit, als wäre sich alles Leben seiner Schwäche bewusst. Wenn das Sommerlicht einmal gebrochen war, kehrte es nicht mehr zurück. Es erhöhte sich, stieg mehr und mehr auf, strahlte noch einmal in aller, wie aus dem hohen Norden kommenden Kraft, ehe es sich von der Erde zurückzog und dem Novembergrau Platz machte. Im Novemberlicht waren die Dinge stumpf, verloren ihre Konturen, bereiteten sich auf ein langes inneres Exil vor, das eine Zeit lang noch aus der Erinnerung an das Sommerlicht lebte. Die Menschen hatten einen anderen Schritt, irgendwie wissender, vorsichtiger, als wüssten ihre Körper mehr als sie. Das schwindende Licht ließ auch das Leben in mir leiser werden. In den ersten Wochen, ehe ich mich an den heraufziehenden Winter gewöhnt hatte, ergriff mich Ratlosigkeit. Ich wusste nicht, wohin mich wenden, was tun, um mich nicht selbst aus den Augen zu verlieren. Doch mit den grauschwarzen Novembertagen stieg auch etwas von der Kinderlust an den frühdunklen Winterabenden in mir auf. Das war, bevor die Zeit starb. Es war wie das Fallen eines Blattes, nur dass weder das Blatt noch die Leere, in die es fiel, existierten. Was in mir welkte, war mein Leben. Seit Fabius Tod hatte ich keinen tiefen Atemzug mehr getan. Die Tage waren ohne Licht, auch wenn irgendwo da draußen die Sonne scheinen mochte. Sie mochte scheinen, aber sie war von der Erde verschluckt. Das Leben ist wie eine Flüssigkeit. Ohne Hoffnung stockt sie und verliert jedes Licht. Eine große Dunkelheit legte sich um mich. Etwas Uraltes in mir wusste, dass mein Leben vorbei war. Egal, was ich auch sagte, um dieses Wissen zu entkräften. Ich versuchte an etwas zu denken, was nicht Dunkelheit war. Die Freuden des Lebens. Welches waren die Freuden des Lebens? Welchen Lebens? Wir wussten nicht, was es bedeutet, wenn ein junger Mensch, eine junge Liebe, eine junge Hoffnung sterben muss. Wir ahnten den Krater nicht, den ein solcher Tod schlägt. Das Leben ist eine Flüssigkeit. Man muss sie vorsichtig balancieren, denn wenn man sie verschüttet, versickert sie und ist fort. Es war im letzten Winter, ringsum war keine Wirklichkeit. Ich, ein leeres Gerippe, durch das der Wind pfiff. Jemand stellte Essen vor mich hin, hielt Anrufe von mir fern. Ich hörte jemanden telefonieren. Die Lücken zwischen den Sätzen wurden größer. Jemand musste die Vorbereitungen für die Beerdigung treffen. Überall im Haus brannten Kerzen. Die Spiegel waren verhüllt. Ich hätte meinen Anblick nicht ertragen. Nein, ich hätte nicht verstanden, dass ich war. Anna saß an meiner Seite. Wir starrten in die Flamme, aus der ich Fabius' Gesicht erstehen sah. Er stieg vor mir auf, schwebte um mich als Wolke, nein, als ein Vibrieren. Er wusste vielleicht nicht, dass er tot war. Zu schnell war alles gegangen, wortlos, unvorbereitet. Er war so jung gewesen, wie hätte er wissen sollen? Maintenant, je vais ôter 10 chapitres et je recommence au chapitre 11. Seit Wochen war kein Sonnenstrahl durch die graue Wolkendecke gedrungen. Die Stadt lag schmutzig grau, körperlos da. Ihre Konturen wurden unscharf, verschwanden wie im unsauber ausgeführten Bild eines Anfängers. Mit jedem Tag spürte ich mich weniger, als verlöre mein inneres Licht an Helligkeit. Ich konnte mich nicht gehen lassen, als lebte ich noch alleine. Ich trug Verantwortung für Fabius, Ja, ich muss dazu sagen, hier habe ich den Augenblick des Todes des Sohnes übersprungen und hier ist es, das ist eine Rückblende, also nicht, dass Sie sich wundern, warum das Kind jetzt plötzlich wieder lebt. Weil das Buch ist nicht chronologisch erzählt. Le livre ne suit pas un fil chronologique. Je saute dans ce chapitre-là avant la mort. Ich trug Verantwortung für Fabius. Dieser Gedanke war es, der mir den Rücken aufrichtete, mir neue Wärme in die Glieder schickte. Nach der Arbeit ging ich meine Runden am Stadtrand und immer öfter ging Fabius an meiner Seite und in mir floss die Wärme der Freude. So gingen wir gemeinsam in der Dämmerung, wenn Fabius von der Schule nach Hause kam. Vielleicht suchte er nur Ablenkung, um keine Hausaufgaben machen zu müssen. Unser gemeinsames Gehen rückte uns näher aneinander. Er wurde gesprächiger, erzählte von seinen Freunden, von Julia, ohne dass ich nachfragte. Er fragte, wie es damals bei mir und seiner Mutter gewesen war und warum wir nicht zusammengeblieben waren. Ich erzählte ihm, dass Anna meine erste, meine größte Liebe war. Ich hatte gehofft, ich war mir ganz sicher gewesen, dass unsere Liebe bis an unser Lebensende bestehen würde. Du bist ein Kind der Liebe, sagte ich. Er sah mich mit einem Leuchten an. Aber warum seid ihr nicht zusammengeblieben, wollte er wissen. Wir waren so jung, sagte ich. Wir wussten nichts von der Liebe und der Zeit. Ich glaubte, nichts wäre stärker als sie. Aber da wusste ich nicht, dass die Liebe eine Pflanze ist, die jeden Tag ihre Nahrung braucht. Wir sprachen nicht, weil wir nicht verstanden, was mit uns geschah. Ich war zu sehr auf mich selbst, mein Studium fixiert. Und niemand half uns, niemand öffnete uns die Augen. Ich habe bei der entscheidenden Weggabelung die falsche Abzweigung genommen. Ich wusste nicht, dass die Frau den Mann prüft. Sie sieht ihm zu und wenn er zum wiederholten Malen nicht die Kraft hat, das Richtige zu tun, dann fällt sie ihre Entscheidung. Er ahnt nichts, doch eines Morgens verlässt sie ihn. Er glaubt bis zuletzt, alles wäre in Ordnung. Er versteht nicht. Aber was rede ich da, sagte ich. Ich will dich nicht beunruhigen. Du stehst ganz am Anfang. Du hast die Chance, es richtig zu machen. Er nickte. Ich will es richtig machen, sagte er. Ich war glücklich, mit ihm an meiner Seite zu gehen. Ich war nicht verloren, denn wir führten diese Gespräche. Nichts war verloren. Manchmal kam er spät abends aus seinem Zimmer, in dem er stundenlang Gitarre gespielt hatte. Natürlich hatte er seine Hausaufgaben nicht gemacht, wir wussten es beide. Und es lag an mir, ob ich es hinunterschlucken oder die Stimmung trüben wollte, indem ich ihn darauf ansprach und fragte mich, ob wir etwas trinken gingen. Wir schlüpften in unsere Mäntel und fuhren in eine Bar. Ich war so glücklich, dass er mit mir hier sitzen und Bier trinken wollte, in einem Alter, in dem ich jeden Draht zu meinen Eltern verloren hatte. Kann es sein, dass ich viele Jahre hinter einem Schleier gehaust habe, blind für das, was vor mir lag? Als Fabius mich zum ersten Mal ansah mit seinen suchenden Augen, die, so stand es in meinem Leitfaden zur Babypflege, noch kaum mehr als Schatten unterscheiden konnten. Und doch war mir, als käme sein Blick aus der Tiefe der Welt, begabt mit einem Staunen, das älter war als diese Welt. Als unsere Blicke sich fanden, berührte mich die Hand des Lebens so sanft, so warm. Ich stand anders auf meinen Beinen an Annas Bett, der Frau, die mir einen Sohn geschenkt hatte und die selbst noch fast ein Kind war. Ja, sie sah jetzt jünger aus, als ich sie je gesehen hatte. Das junge Mädchen in ihr strahlte aus ihren Augen, erlöst, glücklich, erschöpft. Ich stand mit einem Mal ganz aufrecht in einer Kette von Männern, die ihr Kind zum ersten Mal im Arm hielten, wie einst mein Vater mich wohl im Arm gehalten hatte und dessen Vater, mein Großvater, ihn damals im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, ohne zu wissen, wie er sein Kind ernähren sollte. Ich hatte nicht gewusst, was das war, ein Mann. Der übermächtige Schatten meines Vaters hatte mich noch nicht freigegeben bis zu diesem Augenblick. Es war mein Sohn, das schönste, das schutzbedürftigste Wesen, Besucher vom fernen Stern der Vereinigung von Mann und Frau, der mich zum Mann machte. Erinnerungsbilder, Blitzlichter aus der Chronik einer Liebe. Fabius, herzzerreißend, schluchzend, als Anna und ich uns einmal stritten wegen einer Kleinigkeit, denn mehr bedurfte es damals nicht. Ich Ich hatte wohl in den paar Stunden, die ich mit Fabius hatte verbringen dürfen, irgendetwas nicht nach ihren Vorstellungen gemacht und sie mich fortschickte. Fabius stand mit dem Schrecken in den Augen im Flur, als ich zur Tür ging. Sein ganzer Körper bebte unter seinen Schluchzern. Er krümmte sich und weder Anna noch ich, die wir beide unsere Arme um ihn schlangen, konnten ihn trösten. Erst die Erschöpfung nahm ihn zu sich, während er noch lange leise wimmerte. Was taten wir da? Was war aus uns geworden? Hatten wir nicht genau das vermeiden wollen? Hatten wir uns nicht mit unserer ganzen Kraft und Liebe unserem Kind widmen wollen? Fabius mit 8 auf meinem Schoß auf einem Feldweg am Steuer meines Wagens. Er hielt das Lenkrad stolz, drehte in den Kurven wie wild daran, wandte zwischendurch den Kopf nach mir um zu sehen, was ich von seiner Fahrkunst hielt. Die Fenster offen, hörten wir den abendlichen Gesang der Grillen. Es war Sommer, der Feldweg gesäumt von hohem Schilf. Als wir anhielten, den Motor abstellten, den Feldweg entlang gingen, umhüllt von feuchtwarmer Riedluft, quakten uns Frösche entgegen. Wie stolz er einmal meine Hand nahm, vor seiner Schule. Ich sah ihn in der Menge der Kinder erst, als er losstürmte mit seinen Schulranzen auf dem Rücken, strahlend mit seinen Breckis auf mich zugaloppierte, meine Hand nahm und nach seinen Freunden schielte: Seht her, ich habe doch einen Vater.
Donc on enchaîne avec le chapitre 13. Nous passions les vacances de Noël dans le chalet de mon enfance, où j'avais depuis toujours l'habitude de séjourner avec Fabius. Un après-midi, Fabius était allé faire du snowboard en compagnie de quelques amis. Il s'en revint à la maison flanqué de Marc. Nous fîmes du feu dans la cheminée et Fabius me raconta incidemment qu'il s'était brusquement senti partir quelques heures plus tôt sur la remontée mécanique. J'insistais pour en savoir davantage et il me répondit que le monde s'était soudain comme évanoui. À l'instant où il avait rouvert les yeux, il était étendu sur le sol. Cette nouvelle me jeta dans une grande inquiétude. Mais comme nous lui avions fait subir un examen quelques mois plus tôt, il me sembla que nous pourrions attendre la fin des vacances pour procéder à de nouvelles analyses médicales. La nuit venue, comme au cours de bien des hivers passés, nous partions en randonnée sur la neige crissante. Nous nous en allions faire de la luge et contempler le ciel constellé, qui était si pur à ses hauteurs que les étoiles filantes semblaient tomber tout droit dans nos bras déployés. En ce temps-là, année après année, hiver comme été, nos sorties nocturnes nous menaient sur la crête de la montagne. Une autre marche. J'ai cette image ancrée en moi. Sur le haut plateau qui domine un lac de montagne, un homme et son fils adolescent cheminent à la nuit tombée. La lune est claire au fond de la forêt. Quelques rayons percent le fouillis des troncs d'arbres et se reflètent sur le visage des deux marcheurs. Ils n'échangent que de rares paroles. Leurs voix glissent doucement le long du chemin caillouteux. Elles se confondent avec le bruissement du torrent de montagne dont ils s'approchent. Ils suivent ainsi le sentier, gravissent le versant rocheux. Ils marchent dans l'ombre des bois. C'est comme si la forêt tournait avec eux. Et la lune les suit à la trace. Elle ne veut surtout pas les perdre. Le vent de la nuit dévale les collines et court vers la vallée. Son souffle délicat les effleure au plus près. Ils avancent d'un pas assuré. Ils sont si proches l'un de l'autre, là-bas, sur ce plateau dans lequel l'homme voit depuis sa prime enfance l'image même de la sécurité, de la proximité de la terre, de la paix nocturne, sous les calmes irisations de la lune. Et l'amour du père pour le plateau se transmet en profondeur à son fils. Ce couple, c'était Fabius et moi, quand le monde était encore debout. Combien de nuits n'aurons-nous pas passé là-haut? La forêt tournoyait en nous, le clair de lune scintillait sur la neige. À la lune nouvelle, au-dessus de nos têtes, le dôme de la Voie lactée. Je lui décrivais les quelques constellations que je connaissais. Nous restions là, bouche bée, la tête redressée. Nous gravissions le sentier de montagne, J'entends encore le crissement de nos pas sur la neige tôlée. Nos nuits sur la montagne étaient notre propre royaume. Elles n'appartenaient qu'à nous. Elles entretenaient en nous un feu silencieux. Nous emporterions dans le vacarme de la ville, le grondement du métro, le grouillement des rues, la joie de retrouver bientôt nos marches sur le haut plateau, sous un ciel étoilé. De retour au chalet, nous nous réchauffions à la chaleur d'un feu nu et discutions jusqu'à une heure avancée de la nuit. Lors de ces conversations, Julia était toujours avec nous. Fabius me demandait si je jugeais qu'il s'y prenait comme il le fallait avec elle. « Fie-toi à ton intuition, » lui soufflai-je. « Alors tu ne commettras pas d'impair. Et dis-lui ce que tu penses. » Le soir du réveillon, nous échouâmes en compagnie de Marc et d'un de mes amis dans un bar en sous-sol où se donnait une soirée privée. Nous n'y connaissions personne. Fabius et Marc prirent le contrôle des platines et se donnèrent visiblement du bon temps. Une dénommée Eva, que je n'avais pas revue depuis des années, se campa soudain devant moi et, les yeux alanguis d'alcool, m'invita à danser. J'inventai un prétexte pour me dérober. Une minute plus tard, elle dansait avec Fabius, qui la conduisit avec une parfaite aisance. Il me jeta un regard complice. Nous sommes rentrés en ville le dernier jour des vacances. Nous écoutions « Beyond the Missouri Sky » de Pat Metheny. Le soleil se couchait et nimbait le paysage hivernal d'un rouge profond qui se changea bien vite en un blanc bleu métallique. Le dernier morceau de l'album, « The Spiritual », fit renaître en moi le souvenir d'une tiède nuit d'été. Je roulais à l'aventure avec Fabius pour le simple plaisir de conduire. Les stridulations très vives des grillons se glissaient par la vitre ouverte. J'ai mis « Beyond the Missouri Sky ». Quand retentit le « Spiritual », Fabius ferma les yeux. Il était ailleurs. Il planait quelque part au-dessus du sol. Le morceau, une fois fini, il me pria de le passer de nouveau. « Roulons, » dit-il, « roulons encore. Surtout ne t'arrête pas. » Et je le guidais dans la tiédeur de la nuit d'été. Nous progressions depuis quelques heures déjà sur l'autoroute, droit vers l'est, en direction de la ville et de notre vie quotidienne. Fabius reprenait le lycée le lendemain. « Et si nous allions voir la mer ?» ai-je dit sans y penser. Fabius s'est aussitôt écrié « Oui, allons-y !» J'étais pris au dépourvu. J'ai bien invoqué l'école, ses cours qu'il lui faudrait reprendre dès le lendemain, même s'il était évident que c'était là le cadet de ses soucis. « Au reste, à quoi t'occuperais-tu dans le sud ?» lui demandai-je. « Je trouverais bien quelque chose à faire, » répliqua-t'il. Le principe de réalité triompha. Je sus raison garder, nous rejoignîmes la grisaille de la ville. J'étais en proie à une sourde tristesse, car je sentais que tout aurait pu changer ce jour-là. Au fond, aucun de nous deux ne voulait rentrer. Nous aurions préféré prendre le large, marcher côte à côte le long d'une plage, mettre le cap sur des pays dont j'avais souvent parlé à Fabius sans qu'il les eût jamais visités. J'aurais eu l'occasion de lui montrer qu'il ne s'était pas trompé sur mon compte, que j'étais bien l'homme de peu d'attache qu'il s'était imaginé, et que nous étions libres de partir à tout instant, n'importe où. Mais j'ai bifurqué sur la voie de la raison, ou de la lâcheté. À notre retour, Fabius négligea l'école plus que jamais. Il avait perdu tout intérêt pour les études. Je lui proposais de prendre des cours de rattrapage, il refusa. Il avait déjà interrompu sa scolarité. Il préférait consacrer des heures entières à jouer de la guitare. Il mettait « Beyond the Missouri Sky » et se livrait à des improvisations. Sa pratique de l'instrument se perfectionnait de jour en jour. Puisque l'école n'était pas son fort, nous étions convenus qu'il préparerait le concours d'entrée au conservatoire. En moi-même, je doutais qu'il eût jamais la discipline nécessaire à une carrière de musicien. Ce n'était d'ailleurs pas important. Ce qui comptait, c'était qu'il eût trouvé son mode d'expression et qu'il en retirât du plaisir. Un matin, Fabius se plaignit de maux de tête et de douleurs articulaires. Il avait de la fièvre et préféra garder le lit. Ce même jour, sa classe faisait une sortie scolaire à laquelle il aurait volontiers pris part. Je lui préparais son repas, lui apportais une tasse de tisane au lit. Il dormit presque toute la journée. Vers le soir, la fièvre monta à 38,5. Je lui administrais des gouttes homéopathiques et me promis de le conduire chez le médecin dès le lendemain. Je n'oublierai jamais ce qu'il me dit alors. « Attention, c'est peut-être contagieux. » Il se rendormit après le dîner. Je me tenais dans le séjour. La porte était ouverte. Je laissais traîner une oreille dans la chambre de Fabius au cas où il m'aurait appelé. Il pouvait être 1 heure du matin lorsque je me suis glissée dans sa chambre pour voir si tout allait bien. Il était réveillé, la fièvre avait baissé. Il me dit d'une voix tendre que je pouvais à présent dormir tranquille. Je lui répondis que je laisserais les portes ouvertes, y compris celle de ma chambre, et qu'il n'aurait qu'à m'appeler pour que j'accours. Sur ces mots, j'allais me coucher. Cette nuit-là, il me sembla que je dormais sur une hauteur battue des vents. Leur souffle me glaçait les membres. Il me refroidissait de l'intérieur. À l'instant où je rouvris les yeux, une peur sans nom me saisit. Peut-être que Fabius m'avait appelé et que je ne l'avais pas entendu. Il régna dans le logement un si épouvantable silence.
Adieu sans fin est un livre incroyablement dense. Même si on voulait, on ne pourrait pas effacer une seule phrase, Wolfgang. On a l'impression que tu as réfléchi beaucoup avant d'écrire ce livre très très condensé, où chaque mot est mesuré. Combien de temps ce livre a hanté ton esprit en un an? Absolute Ende ist ein unglaublich dichtes, sehr verknapptes Buch. Man hat das Gefühl, dass man keinen einzigen Satz streichen könnte oder zumindest nicht sollte. Ja, wir haben schon gesprochen über Spanien. Les Espagnols ont effacé dans la traduction un passage. Zumindest sollte man keinen einzigen Satz streichen. Es ist, als ob du sehr, sehr lange darüber nachgedacht hättest und dann das Kondensat der Gedanken auf, vielleicht relativ schnell sogar auf Papier gebracht hättest. Wie lange hast du dieses Buch mit dir herumgetragen?
Ja, sehr lange. Also ich habe es angefangen 1999, kurz nach dem Tod von meines Sohnes, und habe dann gemerkt, dass ich es nicht schreiben kann, dass das ich konnte überhaupt nicht mehr schreiben eigentlich dann ein paar Jahre, und habe dann einfach gewartet. Habe dann andere Bücher inzwischen geschrieben, viele andere Bücher, komische Bücher auch, Dinge, die ich habe sozusagen als Rettungsanker plötzlich war eine komische Figur da, und Monsieur Faustini, Herr Faustini, über den habe ich dann eine Serie von Romanen geschrieben und auch andere Bücher. Und nach 12 Jahren habe ich dann dieses Buch. Also es hat ungefähr 12 Jahre gedauert.
Très longtemps. En fait, j'ai commencé en 1999, peu après le décès de mon fils. Mais j'ai senti que je ne pouvais plus écrire. Donc j'ai attendu. Et pendant ce temps, j'ai écrit d'autres livres, beaucoup de livres. Des livres bizarres. Je me suis raccrochée notamment au personnage de Monsieur Faustini. J'en ai fait une série de romans, mais pas que. Et voilà, après 12 ans, j'ai écrit ce livre-là.
Et aujourd'hui, 5 ans après, comment tu vois ce livre? Tu le vois comment ce livre? Est-ce qu'il occupe une place spéciale dans ta vie, dans ton œuvre? 5 Jahre danach, oder 6 Jahre, glaube ich, mittlerweile, nachdem du dieses Buch geschrieben hast, wie siehst du es heute? Ist das ein Buch, das einen wichtigen Platz einnimmt in deinem Werk und deinem Leben?
Ja, es ist ja etwas, was man sich nicht ausdenken kann oder es ist ein sehr persönliches Buch, aber es ist nicht alles genau autobiografisch, sondern ich habe versucht, das Leben umzulenken in eine hellere Richtung, weil in Wirklichkeit war alles viel trauriger als in diesem Buch, weil es gibt keine Sprache für eine solche Katastrophe. Und ich habe versucht, ich wollte kein Buch schreiben der Lamentation, ja, des Jammerns, wie schlecht es mir geht, oder das hätte sich für mich nicht, vor allem ich habe auch deshalb so lange gebraucht, weil ich kein Buch schreiben wollte. Ich wollte eigentlich einen Stein oder einen Gedenkstein setzen für Florian. Und wollte nicht über meinen Schmerz nur schreiben oder jammern. Und das war ein schwieriges Gleichgewicht. Wie mache ich das, ohne... Und dann habe ich eben, ich wollte eigentlich eine Elegie schreiben, ja? Keinen Tatsachenbericht oder sowas, sondern schon eine musikalische, eine Komposition, ein elegisches Werk. Und ja, aber in der Zwischenzeit hat mich eben eher das Komische gerettet, diese schräge Figur des Herrn Faustini und andere Dinge, die ich da gemacht habe. Also für mich ist es ein sehr einzigartiges Buch in meinem Leben. Sowas kann man dann auch nicht zweimal schreiben, oder sollte man auch nicht. Es ist ein, ja, es ist auch kein Roman in dem Sinn, oder kein...
Donc oui, on ne peut pas inventer un livre comme ça. C'est quand même un livre très personnel, mais qui n'est pas non plus à 100% autobiographique. J'ai quand même essayé d'aller vers un peu plus de lumière, parce que dans la réalité, il n'y en avait quand même pas du tout. Même pas de mots après une catastrophe de ce type, et en même temps je voulais pas, j'ai mis longtemps à l'écrire parce que je voulais pas que ce soit un livre uniquement de lamentation, de gémissement de ma douleur. Je voulais que ce soit aussi un rendre souvenir donc à Florian, mon fils, donc il y avait un équilibre à trouver, pardon. Et ça a donné ça, c'est pas vraiment un roman, mais c'est plutôt une élégie, une composition musicale. Et durant toute la période où j'ai écrit autre chose, c'est le bizarre, l'étrange qui m'ont sauvé.
Wolfgang, ça fait 30 ans que tu publies, beaucoup. Mais Adieu sans fin est quand même le premier livre traduit en français. Comment cette collaboration avec Verdier a-t-elle vu le jour? Seit 30 Jahren publizierst du ununterbrochen, sehr, sehr viel. Aber Absolut und Ende ist dein erstes Buch auf Französisch. Wie kam es zu dieser Kollaboration mit Verdier? Kannst du das kurz beschreiben? Oder vielleicht gar nicht so kurz.
Ja, aber ganz kurz geht es nicht, weil eigentlich das viele Jahre eigentlich zurückgeht. Nämlich vor fast 30 Jahren, glaube ich, habe ich Arthur Goldschmidt kennengelernt, über Peter Handke damals, mit dem ich früher in Paris viel unterwegs war. Und Goldschmidt hat damals mein erstes Buch gelesen und wollte es übersetzen, aber es kam dann nicht dazu. Und als ich ihm dieses Buch dann zugeschickt habe, hat er 3 Jahre später hat er mir geschrieben, er hat es jetzt gelesen. Und dann hat er wohl, ohne dass ich es wusste, Olivier Lelay kontaktiert. Und Olivier Lelay hat Verdier kontaktiert. Und dann haben sie das. Und jetzt wollen sie jedes Jahr ein Buch machen, okay. Also eine Serie einer meiner Bücher. Also es ist keine so einfache Geschichte.
Donc une réponse un petit peu plus longue, parce que c'est pas une histoire très simple. Il y a à peu près 30 ans, j'ai rencontré, par l'intermédiaire de Peter Handke, Georges-Arthur Goldschmidt, qui a lu mon premier livre, qui voulait le traduire, mais au final ça s'est pas fait. Et quand je lui ai envoyé ce livre, au bout de 3 ans, il a dit qu'il l'avait lu. Et en fait, c'est lui qui l'a fait passer à Olivier Lelay, donc le traducteur, qui lui-même a contacté les éditions Verdier. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, il y a un projet de publier donc, chez Verdier un livre par an. Enfin, les anciens livres.
Tu as déjà parlé de Paris tout à l'heure. Et tu as vécu en France dans les années 90, je pense, hein, à Paris,
au début, oui.
Aix-en-Provence, après. La France occupe aussi une place importante dans ton œuvre, dans quelques récits, aussi dans un livre qui s'appelle Paris, Berlin, New York. La littérature française a toujours été très importante pour toi, je crois. Et pourquoi cette fascination pour la France, d'abord ? Et aussi, comment est-ce que tu vis ce retour en France maintenant que tu as un livre à présenter ? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose comme un deuxième début littéraire ? Auf Deutsch vielleicht nochmal, du hast eine sehr innige Beziehung mit Frankreich, du hast hier gelebt, in Paris und in Aix-en-Provence. Frankreich ist zentral in einigen deiner Texten. In Paris, Berlin, New York zum Beispiel, es gibt auch Erzählungen. Ich erinnere mich an eine Erzählung, einen Monolog eines Pariser Clochard. Ja. In welchem Buch ist das?
In Wirklichkeit sagte ich nichts.
In Wirklichkeit sagte ich nichts. Die französische Literatur war immer sehr, sehr wichtig für dich. Mich würde interessieren, woher diese Faszination kommt für Frankreich und wie du diese Rückkehr jetzt als Schriftsteller empfindest. Ist das so etwas für ein zweites literarisches Debüt?
Ja, es war ein alter Traum von mir eigentlich, in Frankreich Bücher zu haben. Und ich dachte, der Traum geht nicht mehr in Erfüllung. Und umso glücklicher bin ich, dass es jetzt doch so ist. Und das bedeutet mir sehr viel. Mein Großvater war ein sehr armer Handwerksbursch, der vor dem Ersten Weltkrieg als mittelloser Edelklochard sozusagen durch Frankreich gezogen ist und irgendwelche Gelegenheitsarbeiten gemacht hat. Und vielleicht kommt daher mein Attachement an Frankreich. Ich weiß es nicht genau, warum. Auf jeden Fall hat für mich die französische Literatur eine sehr große Rolle immer gespielt. Ich konnte sie zwar nicht lesen im Original, ich habe auch nie Französisch gelernt in der Schule. Ich habe das auf der Straße gehört und imitiert, nachgesprochen.
Darf ich nur kurz zwischenfragen, welche Literatur?
Ja, eine ganze Reihe von großen Autoren, die mich extrem beeindruckt haben. Ich hatte eine Phase, eine Marcel Proust-Phase, glaube ich, 2 Jahre lang, habe ich in der Welt von Marcel Proust, bin ich verschwunden. Dann hatte ich eine Flaubert-Phase und eine Stendhal-Phase. Dann hatte ich eine Phase der großen Poeten des 20. Jahrhunderts, von René Char, André du Boucher bis Yves Bonnefoy, excusez-moi, oui. Philippe Chacoté, qui est un ami d'ailleurs, que j'estime beaucoup. Und also das war eigentlich immer so eine Orientierung. Und Ja, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass meine Bücher in Frankreich irgendwie eine andere Resonanz haben könnten, weil ich bin kein realistischer Autor, ich bin kein politischer Autor, ich schreibe nicht über die deutsch-deutsche Geschichte. Ich bin ein österreichischer Träumer, ja. Und die Träumer bewohnen sowieso kein wirkliches Land, ja. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich träume mich so durch die. Und ich hatte auch das Gefühl, früher, als ich hier gelebt habe, dass die Literatur in Frankreich eine große Rolle gespielt hat. Früher war das, also kam mir das so vor, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Jetzt sieht man überall Militär und das Land ist in einer sehr schwierigen Situation. Früher war noch mehr Raum vielleicht für Literatur, weil das Leben noch ein bisschen lustiger war. Überall in den Zügen habe ich Leute gesehen, junge Leute, Balzac, Flaubert, Camus, die haben das alle gelesen. Ja? Und das hat mich sehr beeindruckt, weil in Österreich hat kein Mensch gelesen. Ja? In Österreich ist Literatur, hat sie einen schwereren Stand, weil das hat zu tun mit der ganzen Geschichte und mit einer Entwicklung des Bürgertums, glaube ich, das in Österreich in der Form nicht entstanden ist und wo Literatur eher, weil es keine ehrliche Arbeit ist, ja, eine Arbeit mit Händen. Da, wo ich herkomme, da ist Arbeit etwas, was man mit den Händen macht. Und wenn man nicht mit den Händen arbeitet, dann ist man ein Betrüger. Und dann ist natürlich ein Schriftsteller ein Hochstapler. Ist er ja auch übrigens. Okay, Entschuldigung für die lange Antwort. Das ist unübersetzbar.
En fait, oui, j'avais le. C'est un vieux rêve de moi d'être publié en France, et à vrai dire, j'y croyais presque plus. Donc, j'en suis d'autant plus heureux que finalement le livre soit publié en France. C'est important pour moi. J'avais un grand-père artisan qui, avant la Première Guerre mondiale, a un peu fait un tour de France, un peu comme un clochard de luxe.
Quel luxe.
C'est peut-être de là que vient mon attachement à la France. Je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, la littérature française a toujours joué un grand rôle dans ma vie, du moins les traductions de la littérature française. Je n'ai pas fait français à l'école. Et parmi les grands auteurs français qui m'ont marqué, impressionné, j'ai eu ma phase Proust, après il y a eu ma phase Flaubert, Stendhal, après les poètes du XXe siècle, René Char, Guy Boucher, Yves Bonnefoy, Philippe Jacotet. Et j'ai toujours eu le sentiment que mes livres pouvaient trouver un écho différent en France. Parce que je ne suis pas un écrivain réaliste, je ne suis pas un écrivain politique, je suis un rêveur autrichien. Et les rêveurs, ils n'ont pas de pays. Et quand je vivais en France, j'avais bien le sentiment que la littérature jouait aussi un grand rôle dans la vie des gens, notamment quand j'étais en France, dans le sud de la France, voilà, les gens avaient lu Camus, Balzac, et maintenant j'ai peut-être l'impression que c'est un peu moins le cas, peut-être que la vie est un peu moins drôle qu'avant, maintenant on voit des militaires de partout. En tout cas, il y avait quand même la différence avec l'Autriche, où là, il y a un rapport différent à la littérature, notamment sûrement à cause de l'histoire, à cause du développement de la bourgeoisie, pour qui le métier d'écrivain, c'est pas un métier honnête. Les métiers honnêtes, c'est ce qu'on fait avec ses mains. Donc un écrivain est forcément un imposteur, ce qu'il est aussi.
Par rapport au écho en France, je pense que tu suis les réactions en France à ton livre, comme tu dis son problème français. Et il y a quelque chose que tu trouves surprenant, des choses qui sont vues différemment ici qu'en Allemagne ou en Autriche. Nachdem du bestimmte Reaktionen genauestens verfolgst, du liest ja ohne Probleme Französisch, gibt es etwas, was dich überrascht, wo du sagst, das wird hier anders betrachtet als bei uns zu Hause?
Ja, ich habe das Gefühl, also bei uns war es mehr das Schicksalhafte, das sozusagen die nicht so sehr der literarische Aspekt des Buches, sondern mehr der es war ein Trauerbuch, es wurde als Trauerbuch, und das hat manche Leser auch irregeführt, glaube ich, weil sie gedacht haben, sie lesen ein Buch über Trauer, weil sie selbst vielleicht in Trauer waren und dann enttäuscht waren vielleicht, weil es ist kein Ratgeber für Menschen in Trauer, da gibt es tausende von Büchern. Und in Frankreich hab ich das Gefühl gehabt, in den Medien wurde mehr erkannt, die Musikalität des Buches oder die Form, die Poesie sozusagen in dem Buch. Das hat mich sehr gefreut, weil eben nicht nur, man kann ein Buch nicht auf den Inhalt reduzieren, also dieses Buch nicht, oder das ist auch nicht so leicht nacherzählbar, wenn so in unserer Welt denkt man, okay, du musst, gib mir ein Abstract, worum geht's? Drei Sätze, ich gebe dir 3 Minuten. Und so würden wir heute gerne alles erledigen. Sag mir in 3 Minuten, was los ist, und ich sag dir, ob das... Und das kann man bei Literatur eben nicht, ja, und das ist das Problem für die Literatur auch, weil die Menschen haben keine Zeit mehr so viel, und sich zu überlegen, wie dieser Mensch da fühlt, auf 600 Seiten und so. Ja, excusez-moi de nouveau. Je...
Pas s'excuser. Hein.
Je délire un peu.
Non, il n'y a pas à s'excuser. Donc oui, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu une différence dans la réception du livre. Chez nous, c'était quand même plus centré sur le côté, enfin, l'aspect du destin, histoire, le deuil. C'était plus présenté presque comme un livre de conseil, un manuel sur le deuil. Et ça a sûrement dérouté aussi certains lecteurs qui étaient peut-être dans une situation de deuil et qui s'attendaient à complètement autre chose que ce que finalement ils ont pu trouver dans le livre, qui n'est pas du tout un manuel bourré de conseils. Il y en a d'autres. Et plutôt l'impression qu'en France, il y avait plus mis l'accent sur le côté, aussi sur la forme du livre, le style, la musicalité, la poésie du livre. Et je m'en réjouis vraiment, parce qu'on ne peut pas... résumer ou réduire un livre à son contenu, on peut pas, c'est pas simple à résumer en 3 phrases, vous avez 3 minutes, allez-y. Et c'est peut-être aussi un problème pour la littérature actuellement, on est très dans le voilà, vous avez 3 minutes, dites-moi de quoi ça parle, et on n'a pas le temps ou plus le temps de suivre un personnage et son errance et ses sentiments sur 600 pages.
Hier, tu as rencontré pour la première fois Olivier Lelay à Paris, le traducteur du livre. Et vous avez lu ensemble à la maison à Bethheim. Comment s'est passée votre rencontre? Il faut que j'explique avant que tu as tissé un lien avec lui à travers les échanges par mail. Vous avez presque travaillé ensemble pour la traduction, je pense. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé, la collaboration avec ce jeune traducteur déjà très très réputé en France? Gestern bist du zum ersten Mal mit Olivier Lelay zusammen getroffen, dem hochgelobten Erzähler, Übersetzer dieser Erzählung. Ich muss vielleicht sagen, also ihr habt schon einen sehr regen E-Mail-Austausch vorher gehabt, ihr habt fast zusammengearbeitet für die Übersetzung. Wie ist das abgelaufen, diese Begegnung, und wie war überhaupt die Zusammenarbeit mit Olivier Lelay?
Ja, er hat mich kontaktiert, weil er ein paar Fragen gehabt hat, und er hat mir, aber zusammengearbeitet würde ich nicht behaupten, weil ich habe, es ist sein Werk und ich habe nur ein paar Erklärungen oder Hinweise oder Winzigkeiten. Aber ich bin auch nicht, ich kann nicht genug Französisch, um wirklich an einer Übersetzung wirklich so zu arbeiten, weil ich bin schriftlich sehr schlecht in Französisch, weil ich habe es nie gelernt. Und es war großartig, ihn gestern kennenzulernen, ein unglaublich toller Mensch. Es war auch etwas ganz Besonderes, dass er aus der Bretagne nach Paris kam, weil den Krieg bekommt man nicht raus aus der Bretagne normalerweise, weil er liebt das Meer und den Sport und die frische Luft und Paris ist für ihn, glaube ich, das macht er nur im Notfall. Das war sehr schön, ein toller Abend und wir haben so zweisprachig gelesen. Die Diskussion war dann auf Französisch. Das Publikum war großzügig und hat meine Fehler überhört oder so getan, als hören sie nicht. Ja, es war sehr schön und ich freue mich wahnsinnig, dass er weitere Bücher übersetzen wird. Ja. Und, ja.
Donc c'est Olivier Le Lait qui m'a contacté, car il avait quelques petites questions. Après, je ne dirais pas qu'on a travaillé ensemble à la traduction, c'est sa traduction, c'est son œuvre. J'ai livré quelques explications, conseils, remarques, mais je ne maîtrise pas assez le français, du moins à l'écrit, pour me livrer à une traduction de ce type. Donc hier soir, c'était génial de le rencontrer. Il est venu exprès de sa Bretagne, chose qu'il fait très très rarement. Donc il aime bien la mer et tout le reste. Paris, c'est conquête extrême urgence. Donc, on a eu la lecture du texte dans les deux langues et après la discussion en français. Et le public était très bienveillant avec une petite faute. Qu'on a passé une belle soirée et je suis très content qu'il souhaite traduire d'autres livres.
Il va traduire les autres livres, lesquels exactement? Tu pourrais nous... Also, welche Bücher wird er genau übersetzen? Oder was wird dein nächstes, le prochain livre de toi? Welches wird es sein, das man hier in Frankreich lesen wird können?
Das nächste wird sein Monsieur Faustini, Part en Voyage. Mhm. Wahrscheinlich wird der Titel so sein. Auf Deutsch heißt es Herr Faustini verreist. Das ist der erste Roman über diesen Monsieur Faustini. Da gibt es eine ganze Serie. Und als nächstes wird er machen Fliehende Landschaft. Das war für mich auch eines meiner zentralen Bücher. Das Buch hat auch ein bisschen was mit dem hier zu tun, obwohl damals, also es geht nicht um einen solchen Schicksalsschlag, aber es geht auch um einen Kampf um Leben und Tod, ja, irgendwie in dem Buch. Und danach möchte er machen In kalten Zimmern, das ist ein kleines Buch, das bei Suhrkamp erschienen ist, 1997. Das sind so vier Erzählungen, die sehr dicht, das ist vielleicht ein bisschen ein dunkles Buch. Ich hoffe, ja, ich finde es ja bewundernswert, wenn Menschen heute noch bereit sind, so etwas Dunkles zu lesen, weil die Zeiten haben sich so verändert, dass eigentlich es gibt einen großen Bedarf an Komödien und heiteren Dingen, um nicht zu verzweifeln. Ja. Das sind die nächsten drei, die er machen will.
Donc a priori, le premier livre qu'il traduira, ce sera donc Monsieur Faustini part en voyage. A priori, ce serait ça le titre. Donc, c'est le premier roman de la série des Monsieur Faustini. Le deuxième qu'il souhaiterait traduire, c'est donc Fliehende Landschaft, paysage fuyant. On verra ce que le titre en français donnera. C'est un livre assez central dans ma bibliographie. Il est un petit peu en lien avec celui qu'on présente ce soir. Alors, il n'y a pas de coup du sort, mais il y a quand même un peu la question de à la vie, à la mort. Et le troisième livre qu'il souhaite traduire, c'est Im kalten Zimmer, dans la chambre froide, qui est paru en 1997 chez Zwacka. C'est quatre nouvelles et c'est un livre assez, assez sombre. Et je suis assez contente que les gens soient encore prêts à lire des livres sombres, du coup, parce que les temps ne sont pas faciles, et qu'il y a quand même un grand besoin de rire, de comédie. Mais voilà, c'est les trois qui va traduire normalement.